Ein ganz bestimmtes Erlebnis, an das ich mich erinnern kann, war vor einigen Jahren. Da hat es plötzlich so begonnen zu ziehen, bei den Zähnen im Mund. Ist immer stärker geworden, aus dem Ziehen wurde ein Schmerz und es ist dann immer mehr geworden, Temperaturempfindlichkeit, jeder Stoß, jeder Biss wird immer schmerzhafter. Natürlich nehme ich Schmerzmittel, plötzlich wirken die nicht mehr. Und ich denke mir, ich will nicht zum Zahnarzt gehen, weil der Zahnarzt wird mir wehtun. Und ich bete und ich hoffe, dass alles vorbeigeht, aber Gott wirkt anders. Und er lässt sie nicht vorbeigehen, es wird immer nur noch schlimmer. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr schlafen kann und in aller Frühe aufstehe und ich warte schon vor der Zahnarztpraxis, bis sie den endlich aufmacht und gehe rein und ich freue mich einfach nur über meine gute Zahnärztin, dass sie sich meinem Problem annimmt. Und die Sache ist ja die, zuerst ist das so ein Verweigern, ein Hoffen, dass man drumherum kommt und dann bitte ich förmlich darum, eben, dass ich eine Audienz beim Zahnarzt bekomme und er mir dann helfen kann, oder sie mir helfen kann. Die Diagnose war, der Zahn ist gestorben, hat sich entzündet und deshalb auch sehr große Schmerzen. Die Lösung war eine Wurzelbehandlung und das Fatale ist das, wenn einmal die Entzündung so weit fortgeschritten ist, wenn man so dumm und lange wartet wie ich, dann wirkt nicht einmal die Narkose richtig und es war ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, überhaupt nicht empfehlenswert. Aber bei dem Zeitpunkt habe ich gewusst, ab jetzt wird es wenigstens besser, es wird besser. Also Gott segne alle Zahnärzte, ich bin so dankbar für Sie. Vor 2 Wochen haben wir mit dem Buch Richter begonnen und zwar ist es ein Buch, das sehr düster ist, sehr brutal und auch sehr rätselhaft. Und es ist total schwierig zu wissen, was wir dann überhaupt mit diesem Buch tun sollen. Wir finden es schwer, das einzuordnen, wo denn das überhaupt hin soll. Was sollen diese ganzen Geschichten? Was will Gott uns sagen? Was bedeuten diese Geschichten für uns heute und jetzt? Und grundsätzlich gilt hier zu wissen, wir dürfen nicht einfach ein Bibelbuch oder auch Verse rausnehmen oder irgendwas damit machen, sondern wir müssen anschauen, wo passt denn dieses Buch ins größere Bild hinein. Und den Kontext haben wir letztes Mal miteinander angeschaut. Wenn du nicht da warst, dann wäre es wahrscheinlich empfehlenswert, die Predigt einfach nachzuhören. Die sind im Internet auf unserer Homepage erhältlich. Aber beim Buch Richter ist es eigentlich sehr ähnlich wie beim Zahnarzt. Und zwar die Situation, die wird immer schlimmer. Und es ist sogar schon schwierig beim Zuschauen, beim Lesen kommt einem eine Gänsehaut und es wird immer frustrierender, immer deprimierender. Und es dreht sich so das Rädchen und es wird immer schlimmer. Und man sehnt sich einfach nur noch darum, dass es irgendwo eine Erlösung gibt. Dass irgendjemand kommt und dieses Problem löst. Irgendjemand kommt, der einschaltet und dass es einfach diese Entwicklung unterbrochen wird. Und für uns Menschen gibt es hier 2 große Parameter, die wir im Kopf behalten müssen. Und zwar ist der eine, wir Menschen, wir sind Sünder. Wir sind alle Sünder. Für mich gilt es sowieso, aber es gilt auch für dich. Jeder von uns ist ein Sünder. Und die Sünde, die wohnt in unserem Herzen. Und manchmal ist sie versteckter, manchmal ist sie offensichtlicher, aber das ist unser größtes Problem, das wir Menschen haben. Aber gleichzeitig gibt es eine gute Botschaft. Unsere größte Hoffnung ist, Gott lässt uns damit nicht allein. Gott gibt uns Hoffnung. Und er hat eine Lösung entwickelt und die breitet er jetzt nach und nach mehr und mehr aus und zeigt, wie denn seine Lösung ausschaut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht denkst du dir, dieses ständige Sündengerede, das geht mir auf die Nerven. Können wir es nicht hinter uns lassen, ein bisschen mehr auf die positiven Dinge schauen? Und die Antwort ist, nein, können wir nicht. Weil die Sünde ist die Ursache von allen Problemen, die wir haben. Die Sünde ist das zentralste Problem von uns Menschen mit Gott und auch von uns Menschen mit anderen Menschen. Und das betrifft sogar uns Christen. Wir haben in Jesus Vergebung für unsere Sünden bekommen. Aber trotzdem ist der Kampf gegen die Sünde für uns noch nicht beendet. Es ist eine Realität, mit der wir eigentlich jeden Tag konfrontiert sind. Und was Sünde eigentlich bedeutet, ist, wir wenden uns ab von Gott, vom Geber des Lebens, und es bedeutet in weiterer Folge, wir bekommen dafür den Tod. Und das ist auch wieder Tatsache, wo jeden Menschen betrifft. Wir können es nicht einfach hinter uns lassen, wir können nicht einfach in die andere Richtung schauen und so tun, als ob es nicht da wäre. Es ist total zentral. Jetzt ist Teil von Gottes Rettungsplan seine Geschichte mit Israel. Und da hat er sich ein Volk erwählt, ein ganz besonderes Volk, er hat es gegründet und er geht seinen Weg mit Israel. Er will aus Israel ein heiliges Volk machen, ein ausgesondertes Volk machen, ein Volk, das ihn selbst widerspiegelt, das Gott widerspiegelt in dieser Welt. Und das darstellt, wie gut Gott ist, weil es ein Volk ist, bei dem Gott selbst der König ist. Er herrscht und es wird sichtbar an seiner Herrschaft, wie gut Gott ist. Die Absicht, die Gott mit Israel hat, ist, dass er selbst, der unsichtbare Gott, in dieser Welt sichtbar gemacht wird. Dass man ihn wie angreifen kann, erleben kann, sehen kann, wer er denn überhaupt ist. Und genau das ist der Punkt, wo wir hier in unserem Buch Richter auch feststecken. Wir sehen, Gott hält sein Wort. Wir sehen, Gott ist treu am Werk. Wir sehen aber auch die Sünde ist am Werk. Und sie zeigt sich mit verschiedensten Facetten. Und was dabei rauskommt, ist ein Haufen Tragik und ein Haufen Zerstörung und ganz, ganz viel Not und Leid. Vor zwei Wochen haben wir eben gestartet und da haben wir uns die ersten drei großen Richter angeschaut. Das war der Othniel, der Ehud und die Deborah, mit Hilfe von Barak und Jael, die war da auch noch. Und da sehen wir, das sind drei verschiedene Menschen, drei verschiedene Richter. Und trotzdem kommt immer wieder eine gleichbleibende Spirale, ein gleichbleibender Kreislauf von uns Menschen. Und das betrifft nicht nur das Israel von damals, sondern eben auch uns heute. Die Leute, die wenden sich ab, sie sündigen, sie verlassen Gott, wenden sich dem Bösen zu, dann schickt Gott feindliche Völker, die unterdrücken Israel, dann geht es Israel schlecht, sie leiden und sie kehren um zu Gott, sie bitten um sein Eingreifen. Gott erhört sie und er rettet sie, er schickt einen Richter, einen Retter, der sie aus dieser Misere herausführt. Und nachdem der Richter befreit hat, gibt es eine Ruhezeit, eine Friedenszeit, aber der Kreislauf beginnt dann wieder von vorne, sobald der Richter gestorben ist und seine Herrschaft quasi aufhört. Und genau da geht es für uns heute weiter. Heute haben wir den Gideon und den Jephtha, den wir miteinander anschauen. Wenn du in der Sonntagsschule warst, kennst du ganz bestimmt den Gideon, Jephtha vielleicht nicht. Und du wirst überrascht sein, der Gideon ist nicht so ein Held, wie wir gedacht haben. Wo wir vor zwei Wochen aufgehört haben, gestoppt haben, da geht es heute weiter. Und so lesen wir, das wäre in Richter Kapitel 6, wer da mitschauen möchte. Die Israeliten, die wenden sich wieder ab von Gott und sie tun, was böse ist. Gott reagiert daraufhin und er schickt Unterdrücker. Er schickt die Midianiter dieses Mal. Und die Midianiter, die unterdrücken Israel 7 Jahre lang. Und sie vernichten die Ernte, sie vernichten die Nahrung von Israel und Israel wird extrem geschwächt und verarmt total. Es ist eine riesengroße Not, wieder mal, es ist eine militärische Gewalt, die passiert durch die Midianiter und es ist auch eine Hungersnot, die auf Israel dazukommt. Und Israel leidet, sie schreien, sie kehren um und sie wollen, dass Gott ihnen hilft und Gott erhört sie. Aber dieses Mal ist es anders wie die letzten Male, da anstatt dass er gleich eingreift, reagiert Gott und er schickt einen Propheten und der sagt dann zum Volk, ich habe euch schon x-mal befreit, ich habe euch befreit aus dieser verheerenden Unterdrückung der Ägypter, ich habe euch auch befreit vor allen Feinden, die euch Böses tun wollten, aber ihr
habt mir nicht gehorcht. Ihr wart mir nicht treu. Gott sagt, falls es nicht angekommen ist, euer Leid und eure Sünde, die stehen in einem direkten Zusammenhang. Ihr spürt jetzt am eigenen Leib den Lohn von der Sünde, eben diesen Tod, diese Zerstörung, diese Konsequenz. Aber dann lässt der Prophet irgendwie stehen, es kommt nichts mehr, es ist ein offenes Ende, und Gott greift dann ein und sendet einen Retter, nämlich den Gideon. Wenn wir den Gideon anschauen, dann bekommen wir plötzlich einen Perspektivenwechsel, und zwar geht es nicht mehr um das kollektive Leid von Israel, plötzlich zoomen wir so hinein zu diesem einen Mann und wir sehen, was diese Leitsituation für eine einzelne Person bedeutet. Und der Gideon, der leidet an dieser Not, wie alle anderen auch, diese Unterdrückung, die macht ihm total zu schaffen. Aber er leidet nicht nur an dieser äußerlichen Not, sondern er leidet auch darunter, dass Gott scheinbar abwesend ist, dass Gott sie verlassen hat. Und er sagt dann, ich kenne die Geschichten von damals, diese Befreiung von Ägypten und diese siegreichen Taten. Unsere Väter haben es uns erzählt. Aber wo ist Gott jetzt? Und genau in dieser Situation kommt dann Gott höchstpersönlich und er geht zu Gideon und begrüßt ihn mit den Worten, der Herr ist mit dir, du tapferer, du starker Held. Ich will, dass du gut. Das geht runter wie Öl. Zuerst hat er Zweifel und dann kommt Gott und spricht hinein und er ermutigt. Aber es ist nicht so beim Gideon. Gideon antwortet und er sagt zu Gott, dass Gott mit uns ist, das ist schwer zu glauben. Ich sehe es nämlich nicht. Und außerdem, ich bin auch nicht tapfer und ich bin auch nicht stark. Ich bin vom geringsten Stamm, nämlich von Manasse. Und außerdem, in diesem geringsten Stamm, bin ich noch der Unbedeutendste in der ganzen Familie. Aber das ist nicht wichtig für den Engel. Der redet einfach weiter. Und dann sagt er, geh, Gott wird mit dir sein. Du wirst Israel retten und das große Heer der Midianiter besiegen, als ob es ein einziger Mann wäre. Was Gott zu Gideon sagt, ist, Gideon, was du brauchst, ist nicht Status oder auch nicht das Gefühl, dass du irgendjemand bist oder dass Gott bei dir ist, brauchst du nicht mal das Gefühl, sondern was du brauchst, ist Gottes Zusage. Und die hast du. Also geh und handle dementsprechend. Daraufhin fordert der Gideon ein Zeichen. Gott gibt es ihm und dazu gibt Gott dem Gideon noch einen Auftrag und er sagt, zerstör den Götzenaltar von Baal, der deinem Vater gehört. Gideon macht's. Und als die Leute das sehen, dass Gideon den Baal, den Götzen von Kanaan geschändet hat, wollen sie ihn töten. Aber sein Vater greift ein und stärkt ihm den Rücken. Und da wird wieder deutlich, wie dieser Götzendienst von Kanaan vermischt ist mit der Anbetung von dem allmächtigen Gott und die Leute keine klare Vorstellung haben, was es bedeutet, Gott nachzufolgen oder auch Gott anzubeten. Diese Zerstörung vom Altar, ich weiß nicht, war es ein Test oder nicht, aber auf jeden Fall geht es dann weiter mit der richtigen Aufgabe und dann sagt Gott, jetzt kommt die große Schlacht gegen die großen Feinde, die externen Feinde, nämlich die Midianiter. Und dann fordert der Gideon noch einmal ein Zeichen von Gott. Er sagt zu Gott, wenn ich wirklich deinen Auftrag habe, wenn ich wirklich Israel befreien soll und du mich wirklich unterstützt, dann musst du mir das noch einmal beweisen. Und dann kommt der berühmte Tautest und er sagt, ich lege einen fetzten Wolle hin und wenn die Wolle nass ist und der ganze Boden trocken vom Tau, dann weiß ich, du hast mich gesendet. Gott geht darauf ein, er macht's. Am nächsten Tag ist die Wolle nass, der Boden ist trocken. Dann sagt der Gideon, vielleicht war es nur ein Zufall. Wir probieren es nochmal. Dieses Mal soll die Wolle trocken bleiben und der Boden nass werden. Gott geht darauf ein und er macht's. Und er bestätigt diesen Auftrag an Gideon. Gideon glaubt Gott und er macht sich auf den Weg. Daraufhin sammelt der Gideon ein paar gute Männer zusammen. Sein Heer
wächst auf 32.000 Männer an. Und er steht dem Heer der Midianiter gegenüber, und da lesen wir, heißt es, die sind nicht zu zählen, die sind wie die Heuschrecken, die sind wie der Sand am Meer, es sind endlos viele. 32.000 gegen endlos viele. Aber wir wissen ja, Gott ist dabei, okay. Aber dann sagt Gott, 32.000 sind mir zu viel. Es soll nämlich glasklar sein, dass dieser Sieg über die Midianiter von mir kommt und nicht von eurer Heeresstärke. Und so dezimiert dann Gott die Mannschaft von Gideon in zwei Etappen, und am Ende bleiben 300 Männer übrig. Da haben wir 300 Männer gegen unzählbar viele, wie der Sand am Meer, wie die Heuschrecken, Midianiter. Ein schwieriger Start. Aber Gideon und die 300, die vertrauen Gott, und sie ziehen los. Und im Endeffekt machen sie eigentlich nur einen Haufen Lärm und verwirren die Midianiter, und Gott verwirrt sie, sodass die sich gegenseitig umbringen. Und alle diejenigen, die flüchten können, die werden dann von den Israeliten zur Strecke gebracht. Israel siegt und Israel wird frei. Gott hat Befreiung geschenkt. In diesem ermutigenden und auch glorreichen Sieg unter Gideons Führung, da gibt es aber auch zwei Dämpfer. Der erste ist, da gibt es einen Konflikt mit Ephraim, der Stamm Ephraim, und die kommen zu Gideon, und dann streiten sie mit ihm und sie halten ihm vor, warum hast du uns nicht gerufen, wir wollten mitkämpfen und du hast uns nicht zum Kampf eingeladen. Und der Gideon beruhigt sie und sie leben in Frieden weiter, ohne dass dieser Streit eskaliert. Aber dann gibt es einen zweiten Konflikt, und zwar mit den Leuten von Sukkot und von Pnuel. Das sind zwei Städte in Israel. Gideon verfolgt die midianitischen Könige und er erbittet von denen Essen und Stärkung, weil die sind natürlich hungrig und müde. Aber die Leute von Sukkot und von Pnuel, die wollen nicht helfen. Sie sagen, du kannst dann wiederkommen, wenn du erfolgreich gesiegt hast. Vorher helfen wir dir nicht, vorher lassen wir uns nichts von dir sagen. Und indirekt sagen sie zum Gideon, uns ist es egal, dass Gott dich als unseren Retter berufen hat. Wir wollen sehen, ob deine Leistung passt. Beweis, was du kannst. Der Gideon wird sehr zornig daraufhin, er droht ihnen, und nachdem er die Könige von Sukkot, von der Midianiter gefangen hat, straft er die Leute von Sukkot und Pnuel. Es wird ein totaler Gewaltakt. Ist nicht ganz klar, was er mit ihnen macht, aber es ist auf alle Fälle grausam. Und es ist neu in diesem Kreislauf dieser Abwärtsspirale der Richter. Es gibt nämlich nicht nur einen Konflikt nach außen, fremde Völker kommen, sondern wir sehen immer mehr, wie innerpolitische Probleme auftreten. Wie sie im eigenen Land, unterm eigenen Volk Spannungen haben, Streit haben. Und wie sich hier die Sünde ausbreitet. Und alles und jeden Aspekt vom Leben einfordert. Nachdem das der Gideon glorreich gesiegt hat, denken sich die Leute von Israel, der Gideon ist ein super Typ, und sie wollen ihn zum König machen. Und sie wollen eine Dynastie errichten. Sie sagen, du sollst unser Herrscher sein, und dein Sohn soll unser Herrscher sein, und der Sohn vom Sohn eine Dynastie soll werden. Du sollst König werden. Aber Gideon lehnt ab, und er sagt zum Volk, nein, nein, das geht nicht, weder ich noch mein Sohn soll euer Herrscher sein, sondern Gott ist unser Herrscher, so wie er es gesagt hat. Er ist unser König. Gott soll unser Chef sein. Und wenn man das so liest in dieser ganzen Dunkelheit vom Buch Richter, dann denke ich mir, ah, es tut so gut. Endlich ist da ein Mann, der sich an die Absichten von Gott erinnert. Einer, der einen geraden Weg geht. Einer, der seine Anweisungen ernst nimmt. Und dann lesen wir weiter. Und wir lesen, zum Schluss macht sich der Gideon ein Ephod, das ist ein Götzenbild, und er betreibt Götzendienst mit ganz Israel. Und dieses Bild von diesem Helden Gideon wird total zerstört. Ein fantastischer Retter, von Gott erwählt, kennt seinen Gott nicht wirklich. Und er treibt Götzendienst und mit ihm das ganze Volk. Und wir lesen da, dass Gideon dem Götzendienst verfallen ist. Es wird ihm und seinem ganzen Haus zum Fallstrick. Es bringt ihn zum Stolpern. Nach diesem Sieg und auch für den Rest von Gideons Leben lesen wir, das Land hat Ruhe, und zwar für 40 Jahre. Alles ist wieder gut, mehr oder weniger. Dass eben Gideon sich den Götzendienst schuldig macht, wird ihm zum Fallstrick, wie wir lesen. Und was das bedeutet ist, Gideons Sohn Abimelech, der teilt die Einstellung von seinem Vater Gideon nicht. Und er sagt, nicht Gott soll über uns herrschen, sondern ich, Abimelech. Und damit ihm das gelingt, tötet er seine 70 Brüder. Gideon war ein fruchtbarer Mann. 70 Brüder, einer überlebt, der hat sich versteckt. Und Abimelech wird der neue Gewaltherrscher in Israel, kein Richter als solches. Und seine Kämpfe, die beschränken sich eigentlich aufs eigene Land. Und damit seine Macht gestärkt wird, sind seine ganzen Kämpfe eigentlich Vergeltungskämpfe. Sein eigener Zorn wird hier ausgelebt und der Abimelech führt einen totalen Ego-Krieg. Nach 3 Jahren stirbt er, sie greifen eine israelitische Stadt an im eigenen Land und eine Frau wirft ihm einen Mühlstein auf den Kopf vom Turm herab und Abimelechs Kopf zerschmettert. Ein bitteres, ein schandhaftes Ende für Abimelech. Und es ist ein trauriges und ein schreckliches Erbe von Gideon. So ein glorreicher Held und das ist sein Erbe. Total traurig. Und so geht es weiter. Der nächste Kreislauf beginnt. Wir lesen, die Israeliten verlassen wieder Gott und dienen wieder den Götzen. Und Gott ist zornig und er schickt Feinde. Er schickt ihnen die Philister und er schickt ihnen auch die Ammoniter. Und Israels Feinde unterdrücken dann Israel für 18 ganze Jahre. Und Israel schreit zu Gott. Und sie schreien dazu Gott ausführlicher als jemals zuvor. Es muss eine schreckliche Zeit gewesen sein. Aber wie beim Gideon gibt es jetzt keine unmittelbare Hilfe mehr von Gott, sondern Gott antwortet ihnen und er sagt noch einmal, erinnert euch, ich habe euch x-mal befreit. Ihr habt mich x-mal verlassen. Jetzt ist Schluss. Ich will euch nicht mehr helfen. Und stattdessen könnt ihr eure Götter fragen, die ihr anbetet. Die sollen euch helfen. Auf sie habt ihr euer Vertrauen gesetzt. Und das klappt natürlich nicht, weil die haben ja keine Macht. Und daraufhin rufen die Israeliten noch eindringlicher zu Gott. Und sie entfernen alle ihre Götzen. Und sie kehren um, wie sie es noch nie davor getan haben im Buch Richter. Und Gott sieht das und es tut ihm in seinem Herzen weh. Und er kann es nicht länger oder will es nicht länger mit anschauen, dieses Leid von Israel. Und er schickt einen Retter. Der nächste Retter heißt Jephtha. Wir lesen jetzt, dass Jephtha ist ein tapferer Held, aber er ist ein verstoßener Mann. Er ist nämlich der Sohn einer Hure und daraufhin verstoßen ihn seine Stiefbrüder, weil sie wollen ihr Erbe nicht mit ihm teilen. Ein edles Motiv. Und der Jephtha flieht daraufhin in ein fernes Land, Land Tob, und da versammeln sich Leute um ihn, die Bibel hier als lose und nichtsnutzige und ehrlose Männer beschreibt. Also keine gute Gesellschaft grundsätzlich. Aber nichtsdestotrotz ist der Jephtha ein starker Kämpfer, ein Held. Und seine ehemaligen Landsleute, die ihn verstoßen haben, die sehen ihn eigentlich als einzigen geeigneten Heerführer gegen die Feinde. Und sie gehen ihn suchen in diesem fernen Land und sie sagen, bitte Jephtha, komm doch nach Hause, bitte führ du uns an, sei du unser Chef. Und nach einigem Hin und Her willigt dann der Jephtha ein und sagt, okay, ich komme, ich werde euer Chef. Ich werde euer Anführer. Der Jephtha führt dann eine Unterhaltung mit dem König von Ammon, versucht es auf eine gute Art zu klären, diese Angriffe. Er sagt zu ihm, hör auf, uns anzugreifen, es bringt nichts. Der König von Ammon hört nicht und daraufhin folgt der Kampf von Israel mit den Ammonitern. Vor dem Kampf
legt der Jephtha ein Gelübde ab. Das ist ein Schwur, ein Versprechen Gott gegenüber. Und er sagt zu Gott, wenn du mir den Sieg schenkst und ich friedlich zurückkommen kann, dann soll das Erste, das mir bei meiner Rückkehr entgegenläuft, aus meinem Haus, dir zur Ehre geopfert werden. Es soll auf dem Altar verbrannt werden, ein Brandopfer, aus Dankbarkeit und Ehre Gott gegenüber. Gott gibt den Sieg über Ammon, Jephtha kehrt in Frieden nach Hause zurück, aber dann passiert's. Oh Schreck, das Erste, das ihm begegnet, ist kein Schaf und auch keine Ziege, wie er sich das wahrscheinlich gedacht hat, sondern es ist seine einzige geliebte Tochter. Und der Jephtha realisiert, sein Gelübde war total unbedacht, er wird total elendig. So hat er sich das nicht vorgestellt, aber er hält sein Gelübde und opfert seine Tochter. Und die Frage ist, warum? Warum macht er sowas? Und er macht es deshalb, weil er denkt, dass Gott sein Gelübde einfordert. Er macht es deshalb, weil er genauso wie der Gideon den kanaanitischen Götzendienst mit der Anbetung vom lebendigen Gott vermischt. Er kennt Gott nicht. Sie kennen Gott nicht. Sie kennen den Charakter und das Herz von Gott nicht. Gott sagt, 3. Mose lesen wir das, du sollst auch nicht eins deiner Kinder hingeben, um es dem Moloch durchs Feuer gehen zu lassen, damit du den Namen deines Gottes nicht entheiligst. Du sollst deine Kinder nicht verbrennen. Du sollst deine Kinder nicht opfern. Ich will das nicht. Das sind keine guten Opfer. Wenn du das machst, entheiligst du meinen Namen. Und weiter sagt Gott in Hosea, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Ich habe Lust an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Gott sagt, ihr sollt mich besser kennenlernen. Ihr sollt mich wirklich kennenlernen. Und ihr sollt mich wirklich lieben. Und nicht irgendwelche Opfer bringen. Und schon gar keine Menschenopfer. Schon gar nicht eure eigenen Kinder. Das ist das, was die Kanaaniter tun. Und es ist abscheulich. Und wenn man diese Geschichte liest, weiß man gar nicht so recht, wie man reagieren soll. Wie man das in Worte fassen kann, dass man so daneben sein kann und gleichzeitig meint, dass man Gott gefällt. Es ist einfach nur grauenhaft. Es ist einfach nur abstoßend. Es ist einfach nur elendig. Und genau das ist das Ergebnis der Sünde. Das ist genau das Ergebnis von Israel, weil sie ihren Gott nicht kennen. Wenn wir das so lesen, ich vermute, es geht euch wie mir, dann sind wir schockiert von so einer Geschichte. Und das zu Recht. Aber wenn wir das mal ein bisschen distanzierter betrachten, alles, was hier passiert, ist das, dieser Jephtha und der Gideon und mit ihnen das ganze restliche Volk genauso, die sind einfach von ihrem Umfeld geprägt. So hat man das damals gemacht. Sie sind geprägt vom Götzendienst der Kanaaniter. Die Kanaaniter haben das so gehandhabt, dass sie ihre Kinder Gott darbieten, verbrennen lassen. Und wir sind in vielen Dingen nicht anders heute. Wir verbrennen unsere Kinder nicht, das ist keine Frage. Aber wir lassen uns von unserem Umfeld prägen, statt dass wir Gottes Anweisungen ernst nehmen. Und das ist, wo der Jephtha und der Gideon gescheitert ist. Sie orientieren sich nicht an Gott, sondern an dem, was das Umfeld hergibt. Sie tun im Endeffekt, was recht ist, in ihren eigenen Augen. In Jephthas Amtszeit geht es dann noch weiter. Auch hier gibt es einen Konflikt mit Ephraim, schon wieder Ephraim. Wie bei Gideon halten die Ephraimiter dem Jephtha vor, dass er sie nicht zum Kampf gerufen hat gegen die Amoriter. Aber der Jephtha ist nicht so diplomatisch wie der Gideon und dieser Streit eskaliert und sie kämpfen miteinander und das Ergebnis ist 22.000 Tote von Ephraim. 22.000 Tote vom eigenen Volk. Es wird immer schlimmer. Jephthas Leben geht zu Ende und hier fehlt plötzlich im Kreislauf ein Element. Obwohl Israel unter Jephthas Führung gesiegt hat, hat das Land keine Ruhe mehr. Nachdem beim Gideon Ruhe eingekehrt war,
war das letzte Mal, wo das so drinnen steht. Wir lesen nie wieder, dass das Land Ruhe hat im Richterbuch. Und was wir auch sehen ist, diese Richter, die bekommen plötzlich ganz, ganz kurze Dienstzeiten. Der Jephtha hat 6 Jahre gedient, dann kommt nachher der Ibzan 7 Jahre, dann kommt der Elon 10 Jahre, der Abdon 8 Jahre. Und im Vergleich zu vorher, da waren es 20, 40, 80 Jahre, sind es total kurze Führungszeiten. Es gibt nie wieder Ruhe im Land. Es gibt nie wieder Frieden. Es ist Chaos innen und es ist Chaos nach außen. Wir sehen, dass dieser Kreislauf sich immer weiter dreht und auch immer schlimmer wird. Eigentlich ist es kein Kreislauf, es ist eine Spirale, eine Abwärtsspirale. Und das ist wahr im Buch Richter und es ist wahr für alle Zeiten auch. Wenn nicht wirklich Veränderung passiert in den Herzen von den Menschen, damals und heute. Wenn nicht wirklich Veränderung passiert in unseren Herzen, dann breitet sich die Sünde aus. Es geht nicht anders. Es ist wie ein Gesetz. Und dass sich unser Herz wirklich verändert, diese Veränderung kann nur Gott geben. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen, aber ultimativ haben wir keine Lösung für das Böse in der Welt, für allen Krieg, für alles Leid. Und wir haben auch keine Lösung für das Böse in unserem Herzen. Aber dass diese Errettung, dass diese Veränderung nicht bei uns beginnt, das wird hier total deutlich. Und zwar sehen wir das auch daran, dass Gott sich ganz, ganz ungewöhnliche Leute erwählt, um seinen Rettungsplan auszufleischen und ihn auch auszuführen. Wenn wir uns zurückerinnern, dann sehen wir, mit dem Othniel hat es begonnen. Der ist schon relativ normal, aber da lesen wir auch nicht viel von ihm. Und dann ist es weitergegangen, Gott hat sich den Ehud erwählt und der Ehud ist ein Linkshänder. Und Linkshänder bedeutet nicht einfach, dass er mit der linken Hand besser war wie mit der rechten, sondern ein Linkshänder war ein Mann, der ausweichen musste auf die linke Hand, weil die rechte nicht funktioniert. Also das bedeutet, der Ehud war ein Krüppel. Und darum kriegt er auch seine Privataudienz mit dem König. Der hat keine Angst vor dem Ehud, was ihm denn zum Verhängnis wird. Ehud war ein Linkshänder, dann ist es weitergegangen mit der Deborah, die ist eine Frau, auch keine typische Heldin, Retterin. Dann geht es weiter mit dem Gideon. Er ist ein schwacher Held und er hat ein schwaches Heer. Und dann kommt noch der Jephtha heute, der ist ein Hurensohn. Er ist ein Verstoßener. Und das sind alles die Leute, die Gott sich erwählt, um seinen Rettungsplan auszuführen. Da ist keiner ein offensichtlicher Held. Und das wiederholt sich dann eigentlich bei Jesus. Jesus ist kein offensichtlicher Held. Viele waren enttäuscht von Jesus, von diesem erwarteten Messias. Viele stoßen sich an ihm. Und eigentlich wiederholt sich es auch bei der Gemeinde. Wir sind kein offensichtlich starker oder schlauer oder beeindruckender Haufen. Das ist, wie Gott arbeitet. Er nimmt sich das Schwache, er nimmt sich das Unscheinbare, er nimmt sich das Unbeeindruckende und das Schandhafte. Und er zeigt dadurch seine Größe und seine Herrlichkeit. Und er zeigt, dass er derjenige ist, der im Hintergrund wirkt. Dass es einfach klar wird. Bei allem, was sie nicht haben, diese Leute, eins haben sie, und zwar stellen sie sich Gott zur Verfügung. In jedem Fall, in jedem einzelnen Fall stellen sie sich Gott zur Verfügung und sie vertrauen auf seine Hilfe. Und Gott wirkt auch durch sie. Und das beeindruckt mich total. Wir sind heute nicht im antiken Israel, das wissen wir. Wir haben auch keine Feinde, die uns militärisch unterdrücken. Da bin ich sehr froh. Wir haben auch keine materielle Not. Ganz im Gegenteil, wir haben sehr viel Überfluss. Das ist ein Geschenk von Gott, ich bin ihm dankbar. Aber wie damals, baut Gott sein Reich heute immer noch. Und der größte Mangel in seiner Welt sind Menschen, die sich am Herzen verändern lassen und die sich in seinen Dienst stellen wollen. Aber Gott hat genau die gleiche Absicht mit uns heute, wie er damals mit Israel hatte. Er will, dass wir Christen, dass wir als Gemeinde in dieser Welt ein Licht sind. Ein Salz und Licht, hat er gesagt. Wir sollen ein Licht sein für alle, die Gott nicht kennen. Und auch wie bei Israel ist für uns der alles entscheidende Faktor, wo steht mein Herz? Ich kann Gott nicht wiedergeben, wenn mein eigenes Herz Gott nicht kennt. Unsere Aufgabe ist es, Gott sichtbar zu machen, diesen ungreifbaren, unsichtbaren Gott erfahrbar zu machen, weil wir kennen ihn ja. Wir haben ihn kennengelernt als guten, gütigen, liebevollen Vater. Wenn jetzt aber die Leute fehlen, wie es auch hier der Fall ist, wenn die Leute fehlen, die sich zur Verfügung stellen, und da geht es besonders auch Leute, die anleiten können, die anführen, dann hat das einen direkten Einfluss auf Gottes Reich. Weil Gott will sein Reich mit uns Menschen bauen. Wir sind seine Kinder, mit uns will er sein Reich bauen. Und da begab er auch ganz, ganz viele Leute zur Leiterschaft. Und wie damals beim Buch Richter, in der Zeit vom Richter, will Gott seine Liebe und seine Herrlichkeit erkennbar machen. Und ultimativ hat er das erfüllt mit seinem Retter Jesus, der die Sünde wirklich besiegt hat. Und er verspricht, dass alle, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, ewigen Frieden bekommen. Keinen kurzfristigen Kreislauf, wo dann wieder das Leid kommt. Ewiger Friede mit Gott. Und ich muss sagen, es ist eine total spannende Reise. Es ist eine total spannende Zeit. Und für dich ganz persönlich, für mich genauso. Hat dieser Ruf von Gott einen Platz in meinem Lebensplan? Diese Begabung, die Gott in unser Leben gelegt hat, sein Reich zu bauen, hat es einen Platz? Gott will sein Reich bauen. Mit dir und mit mir sind wir dabei. Singen wir miteinander das nächste Lied. Und da halten wir uns nämlich genau vor Augen, diese Liebe und diese Herrlichkeit, die Gott in Jesus ausgeschüttet hat. Jesus hat gesagt, wer hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für die Freunde, für seine Freunde. Jesus hat uns erlöst. Er hat die Sünde besiegt und auch den Tod. Und er gibt eine Hoffnung und eine Zukunft und eine Perspektive, die alles andere in den Schatten stellt. Stehen wir auf miteinander, singen wir, Herr, deine Liebe strahlt.